Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag und herzlich willkommen.
Anlässlich des Jahrestages der Deutschen Demokratischen Republik ist Erich Honecker am heutigen Tag von all seinen Ämtern zurückgetreten.
Was?
Ja, gestern Nachmittag gab es leider eine traurige Nachricht. Wolfgang Becker ist gestorben im Alter von 70 Jahren. Der Schöpfer unter anderem der legendären Mauerfallkomödie Goodbye Lenin. Wir würdigen den Regisseur in dieser Sendung. Außerdem blicken wir auf Disneys Kinohelden, nämlich die erfolgreichen Filme rund um den König der Löwen. Und es geht um einen sehr stillen, aber doch energischen Anwärter in der US-amerikanischen Awards Season, also der Preisverleihungssaison. All We Imagine Is Light. Gestern am späten Nachmittag kam die traurige Nachricht, dass Regisseur Wolfgang Becker gestorben ist, mit 70 Jahren nach langer Krankheit. Mit Filmen wie Das Leben ist eine Baustelle von 1997 und Goodbye Lenin aus dem Jahr 2003 hat Wolfgang Becker wirklich deutsche Kinogeschichte geschrieben und auch bewiesen, dass das hiesige Kino durchaus in der Lage ist, sich in der deutschen Wirklichkeit umzuschauen und von den Lebensgefühlen hier zu erzählen. Wolfgang Becker hat ein eindrückliches, aber sehr überschaubares Werk hinterlassen. 5 Filme hat er gedreht, Kinofilme, Fernsehfilme. Zwischen den einzelnen Filmen lagen manchmal bis zu 12 Jahren. Vielleicht war er auch deshalb so selten Gast in unserer Sendung Vollbild. Also ich persönlich habe ihn leider nie interviewt, aber zum Glück ist jetzt jemand hier, der ihn interviewt hat. Anke Lewicke, hallo.
Hallo Susanne.
Also du hattest mal die Ehre, ihn zu treffen, zu interviewen. Wie war das?
Ja, das war für Kinderspiele 1993 und es war eines meiner ersten Interviews überhaupt. Deshalb war ich aufgeregt. Aber aufgeregt war ich auch, weil Wolfgang Becker damals schon so ein guter Ruf vorauseilte. Also 1988 hat er ja mit Schmetterlinge in Locarno gewonnen. Das war sein Abschlussfilm von der Berliner Film- und Fernsehhochschule. Und dann 1993 mit Kinderspiele in München. Und es hieß auf einmal, boah, da ist ein neuer Realismus auf den deutschen Leinwänden. Und natürlich war ich gespannt, diesen Regisseur kennenzulernen. Und dann war das jemand, der sich total gut mit Kinogeschichte auskannte. Also man hätte sich stundenlang mit ihm über Antonioni und alles unterhalten können. Und er wusste aber auch genau, was er tut. Bei jeder Einstellung, wo ich fragte, konnte er was zu sagen. Bei Kinderspiele ging es natürlich darum, warum er diesen Film über einen Arbeiterjungen in Schwarz-Weiß gedreht hat. Ja, erstmal sagt er, Filmzitat, Film noir, das waren ja auch immer so hoffnungslose Filme, dann dokumentarischer Duktus, aber gleichzeitig habe Schwarz-Weiß auch immer was Abstrahierendes. Und das, finde ich, ist ganz schön so beschrieben, weil die Filme von Wolfgang Becker durch das Abstrahierende hatten auch immer was von Bigger Than Life. Das kann man bei all seinen Filmen beobachten. Gleichzeitig haben sie aber auch immer Bodenhaftung bewahrt. Ja, und danach habe ich Wolfgang Becker noch ab und an getroffen, auch mal nachts in der Kneipe. Da haben wir uns unterhalten, auch über seine große Leidenschaft klassische Musik. Er saß in der Berliner Philharmonie immer Block A, 7. oder 8. Reihe. Aber er hat mir dann auch gesagt, ja, jetzt drehe ich ja keinen Film, aber wenn ich wieder einen Film drehe, dann bist du als Filmjournalistin auf der anderen Seite, dann könnten wir nicht so reden.
Ja, und er hat sich zwischendurch dann ja tatsächlich immer sehr viel Zeit gelassen oder sehr lange an den Film gearbeitet. Er musste auch immer das richtige Drehbuch finden. Dann hatte er teilweise Schwierigkeiten, Geld zu finden für seine Filme. Du hast ja eben schon ein bisschen skizziert, für welches Kino Wolfgang Becker stand. Es war jedenfalls ein Kino, das auch international funktionierte. Goodbye Lenin wurde in fast 60 Länder verkauft. Hast du eine Erklärung?
Naja, guck mal, wenn wir einen Film, wenn ich das so banal sagen darf, aus Vietnam sehen, dann wollen wir doch auch wissen, wie dort gelebt, geliebt, gearbeitet wird. Und genau das hat Wolfgang Becker gemacht und er kannte sich eben gut aus. Und er ist ja in den 70er Jahren nach Berlin gekommen, hat hier erstmal Germanistik, Geschichte und Amerikanistik studiert. Also er kannte West-Berlin, er hat den Mauerfall miterlebt und alles. Und er konnte einfach unheimlich gut Lebensgefühle auffangen und er hat Wahn beobachtet. Und deshalb konnte er vielleicht auch einen Film wie Goodbye Lenin machen, wo es dann ja hieß Ostalgie manchmal. Aber eigentlich ging es doch Wolfgang Becker vielmehr ja um die Identitätsfragen. Was definiert einen Ostler ohne den Osten? Und der Film fängt dann ja auch mit so einem schönen Sinnbild an, dass die Lenin-Figur abgeräumt wird. Also was bleibt von der Geschichte? Und so zieht die Weltgeschichte in die Plattenbauwohnung der Familie Kerner ein. Und um beim Lebensgefühl zu bleiben, also das Leben ist eine Baustelle, den Film, den er davor gemacht hat, West-Berlin nach Mauerfall. Und es war doch alles eine Baustelle. Wo man hinging, wurde gebaut und das eigene Leben wurde auch zu einer Baustelle. Und genau diese Geschichten hat er erzählt. Er sagt ja immer, er hat eigentlich so Geschichten von Menschen erzählt, die man so aus der Straße, so aus dem Augenwinkel wahrnimmt. Und so einer war eben Jürgen Vogels Figur in diesem Film.
Ja, und er hat ja auch wirklich sich immer sehr viel Mühe gegeben, diese Figuren lebendig werden zu lassen. Das waren wirklich immer wie Menschen, die man so treffen könnte. Das heißt also, man könnte sagen, dass die Kamera bei Wolfgang Becker immer auch auf Augenhöhe mit seinen Heldinnen und Helden stand?
Ja, das würde ich auf alle Fälle sagen. Und ich finde es bei Das Leben ist eine Baustelle auch so interessant. Da hat er ja einen britischen Schauspieler eingesetzt, und zwar Ricky Tomlinson. Und der hat zuvor bei Ken Loach mitgespielt. Und dass er das gemacht hat, der musste natürlich synchronisiert werden, war auch ein Statement für das britische Arbeiterkino, was ganz selbstverständlich immer seine Kamera eben in die Wohnzimmer der Arbeiterklasse aufgebaut hat. Und das wollte er auch machen. Und Jürgen Vogel, der kriegt dann eine Strafe von 100 Mark damals und kann das einfach nicht bezahlen. Dann stirbt sein Vater und er sitzt mit seiner Schwester im Schlafzimmer, ja, und der Tote liegt noch im Bett.
Das war's dann wohl. Jetzt ist er ganz kaputt, unsere tolle Familie.
Tu doch nicht so, als wenn dich das auf einmal interessiert.
Du kannst es nicht ertragen, dass du aus so einer Scheißfamilie kommst, stimmt's? Und ich mach's auch nicht besser, oder?
Weiß ich nicht. Wir reden ja nie drüber.
Außer über Geld.
Ja, stimmt.
Ja, und das war damals einfach eine Sensation im deutschen Kino. Damals gab es Beziehungskomödien aus dem übersättigten oder gut gesättigten München. Und auf einmal geht es einfach ums Überleben, ums Geld.
Wolfgang Becker hat ja auch eine Firma gegründet, zusammen mit Tom Tykwer, Dani Levy und Stefan Arndt, X-Filme 1994. Und man kann schon sagen, dass die zusammen auch ziemlich die deutsche Filmszene aufgemischt haben, oder?
Ja, wollten sie ja auch. Also sie haben ja gesagt, wir wollen nicht mehr dieses Hab-mich-lieb-Kino. Sie wollten aber auch eben nicht diese Filme machen, ja, der deutsche Problemfilm der 70er, 80er Jahre. Sie wollten einfach schon auch das große Publikum ansprechen. Das haben sie ja in dieser Gemeinschaftsarbeit dann auch wirklich geschafft, wenn alle auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise, aber die Filme haben an der Kasse und international alle gut funktioniert.
So, kurz vor seinem Tod konnte Wolfgang Becker dann tatsächlich auch noch Dreharbeiten beenden zu seinem letzten Film, Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße. Christiane Paul spielt eine der Hauptrollen. Gestern Abend hat sie hier bei uns in der Sendung Fazit Folgendes gesagt.
Wir haben ja gerade vor 4 Wochen aufgehört zu drehen, noch nicht mal ganz vor 4 Wochen. Das war insofern besonders, weil das für ihn nochmal wichtig war, diesen Film zu machen. Und der hat ihn sozusagen mit seiner letzten großen Kraft gemacht. Und das Tolle war eben auch noch bei diesem Dreh, dass alle, die daran beteiligt waren, also nicht nur wir Schauspieler, also Charlie Hübner, der die Hauptrolle spielt und ich unter anderem, sondern das ganze Team eigentlich für ihn diesen Film gemacht hat. Mhm. Das war sehr besonders mitzuerleben.
Das sagt die Schauspielerin Christiane Paul. Anke, was wird jetzt aus dem Film und wie wird er sich einreihen in das Werk von Wolfgang Becker?
Ja, ich denke schon, dass die X-Filmer den fertig montieren werden, sicher in seinem Sinne, weil die kannten sich ja alle sehr gut. Also das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und es ist wieder eine deutsch-deutsche Geschichte, 30 Jahre nach Mauerfall. Charlie Hübner spielt jemanden, wo ein Journalist auf einmal sagt, ah, du hast doch damals vielen DDR-Menschen geholfen bei der Flucht. Das stimmt so nicht ganz. Es ist als Komödie angelegt. Es geht wieder um Legenden und Lügen.
Da können wir uns also drauf freuen, auch wenn es die traurige Nachricht gab, dass der Regisseur Wolfgang Becker im Alter von 70 Jahren gestorben ist. Ich habe darüber mit Anke Lewicke gesprochen. Die Award-Season hat begonnen, die Saison der Filmpreise. In der kommenden Woche wird auch die Oscar-Shortlist bekannt gegeben. Also auch dann die nächste Hürde unter anderem für die Filme, die für den besten internationalen Film ins Rennen gehen. Seit ein paar Tagen schon sind die Nominierungen für die Golden Globes raus. Und mit dabei in den Kategorien Beste Regie und Bester fremdsprachiger Film ist auch ein Spielfilmdebüt aus Indien. Eine ambivalente Liebeserklärung an die Stadt Mumbai. Der Film heißt All We Imagine as Light. Regisseurin Payal Kapadia erzählt darin ganz atmosphärisch und unaufgeregt von drei Krankenschwestern und ihrem prekären Alltag, von den sozialen und religiösen Unterschieden und den Normen der patriarchalen Gesellschaft. Seine Premiere hatte der Film im Mai im Wettbewerb in Cannes. Nicht nur die Kritik war damals begeistert, All We Imagine as Light hat auch den großen Preis der Jury bekommen. Nun kommt der Film bei uns in die Kinos und ich konnte mit Payal Kapadia per Videokonferenz sprechen, zwischen ihren vielen Reisen bei einem Stopp in Paris. Und sie hat erstmal über dieses aufregende vergangene Jahr gesprochen.
You know, it's strange because exactly today, 1 year ago.
Es ist seltsam, denn genau heute vor einem Jahr bin ich in Frankreich gelandet, um mit dem Schnitt meines Films zu beginnen. Die Gefühle jetzt sind sehr anders. Hätte mir damals jemand gesagt, dass dieses Jahr so verlaufen würde, hätte ich weniger schlaflose Nächte gehabt.
I would have had less sleepless nights.
Wie blicken Sie in die Zukunft, wenn auch alle US-amerikanischen Branchenmagazine von Ihrem Film schwärmen und es jetzt auch 2 Golden Globe-Nominierungen gibt?
Für Filme wie unseren ist es wirklich wichtig, Unterstützung von der Kritik, von Festivals zu erhalten oder durch Preise, da wir kein Geld für riesige Marketingkampagnen haben. Diese Art von Aufmerksamkeit in den Medien trägt dazu bei, dass die Leute von dem Film erfahren. Letztendlich hoffen wir, dass möglichst viele Menschen den Film sehen. Das ist das größte Geschenk, das mir dieses Jahr gemacht wurde.
Main thing is that people should go watch the movie. So that is the biggest gift that this year has given me.
Der Film wurde auch in Indien veröffentlicht. Es war nicht selbstverständlich, dass der Film dort in die Kinos kam. Warum eigentlich nicht?
You know, in India we have like a lot of films released every year, and the problem is that
in Indien kommen jedes Jahr viele Filme heraus. Das Problem ist, dass die Eintrittspreise in Indien recht niedrig sind und die Kinobetreiber nicht viel Geld verdienen, es sei denn, es handelt sich um einen großen Blockbuster. Sie sind also nicht immer bereit, mit einem neuen Film, einer neuen Regisseurin oder weniger bekannten Schauspielern ein Risiko einzugehen. Für Filmverleiher ist es daher sehr schwierig, Kinosäle zu buchen. Wir haben versucht, einen guten Zeitpunkt zu wählen, an dem es keinen anderen großen Blockbuster gibt. Auch in Gegenden, in denen Leute vielleicht ein größeres Interesse an dem Film haben. In dieser Hinsicht denke ich, dass wir es ganz gut gemacht haben, denn wir hatten viele Kinobesucher. Aber leider kam diese Woche der große Blockbuster und wir mussten einen Schritt zurücktreten.
Taking a step back.
I see.
Sie sagten, dass er in bestimmten Gebieten ins Kino kam. Ich nehme an, das hat auch damit zu tun, woher Ihre Protagonistinnen im Film kommen. Sie kommen nämlich aus Kerala im Südwesten Indiens, einer Region, der es wirtschaftlich recht gut geht. Warum haben Sie entschieden, dass die drei Protagonistinnen aus dieser Region kommen?
Well, one of the interesting characteristics of the state is that it is known for very, very good nurses.
Der Bundesstaat ist für seine sehr guten Krankenschwestern bekannt. In ganz Indien findet man Krankenschwestern aus Kerala. Sie sind sehr gut in ihrer Arbeit und werden beruflich sehr geschätzt. Als ich mit meinen Recherchen für den Film begann, traf ich viele Krankenschwestern von dort. Und ich wollte das respektieren und auf Malayalam drehen, auch wenn es eine Sprache ist, die ich nicht spreche. Das ist für mich wichtig in einer Stadt wie Mumbai. In einem Land mit 24, 25 offiziellen Sprachen hört man so viele Sprachen. Ich wollte einen Film machen, in dem viele verschiedene Sprachen vorkommen. Und so war Malayalam die Richtung, in die ich mich bewegte, als Ode an die Krankenschwestern, die ich getroffen hatte.
And so Malayalam was the direction I went in, because as an ode to the nurses who I had met.
Wie Sie sagten, es gibt in Mumbai so viele Sprachen und Menschen aus dem ganzen Land bzw. aller Welt. Ich habe das Gefühl, dass Mumbai der vierte Protagonist im Film ist. Es ist eine Stadt in Bewegung, es ist immer dunkel, es regnet, die Menschen fahren von A nach B, meistens in Zügen, sie reden nicht. Es geht viel um die Stimmung, die Atmosphäre. Wie sind Sie an die Darstellung der Stadt im Film herangegangen?
I wanted the gaze of the city to be from the point of view of the characters.
Ich wollte, dass der Blickwinkel dem der Charaktere entspricht. Wenn man den ganzen Tag arbeitet, schaut man nicht zu den Gebäuden auf und sagt, oh, schau mal, wie schrecklich die Welt ist. Man geht zur Arbeit und denkt nicht darüber nach. Ebenso wollte ich, dass jede Figur eine bestimmte Einstellung zur Stadt hat und dass die Szenen entsprechend gedreht werden.
I mean, for Anu, this place is a place of liberation. She's so anonymous and happy.
Für Anu, die junge Protagonistin, ist Mumbai zum Beispiel ein Ort der Befreiung. Sie ist hier anonym und kann sich in der Dunkelheit der Stadt verstecken, zusammen mit ihrem Freund. Für sie ist es ein schöner Ort. Viel besser als ihre Heimatstadt, in der wahrscheinlich jeder zu jeder Zeit wusste, wo sie sich aufhielt. Für sie sollte die Stadt also mit dem Gefühl der Romantik verbunden sein.
But for somebody like Parvati, where, you know, she's going to get thrown out of her apartment very soon.
Aber für jemanden wie Parvati, die kurz davor steht, aus ihrer Wohnung geworfen zu werden, ist es nicht der angenehmste Ort. Wir zeigen sie auf ihrem Balkon mit den großen Gebäuden im Hintergrund und den Slums. Und das verkörpert die Reise, die Parvati im Film unternimmt. Die Art und Weise, wie die drei Frauen die Stadt betrachten, bringt also auch die Widersprüche der Stadt zum Ausdruck.
More than one thing for more than one people.
Alle drei Frauen in ihrem Film stammen aus unterschiedlichen Generationen. Wir sehen sie bei ihrem Alltag, bei der Arbeit, zu Hause, wie sie mit verschiedenen Dingen kämpfen, mit religiösen Vorurteilen, mit Vorurteilen aufgrund der sozialen Herkunft und mit Traditionen. Haben Sie drei Generationen gewählt, weil die Kämpfe in jeder Generation etwas anders gelagert sind?
I wanted the three generations to learn from each other.
Ich wollte, dass die drei Generationen voneinander lernen und auch, dass sie sich gegenseitig konfrontieren. Zwischen Anu und Brapa gibt es diesen Konflikt über Anus Freund und das kann meiner Meinung nach zu einer Selbstreflexion und Veränderung führen. Insbesondere bei Brapa, die so in ihre Moralvorstellungen verstrickt ist, dass es Anu braucht, um diese Moralvorstellungen etwas durcheinander zu bringen.
Anu ist die Jüngste. Sie ist in einen anderen Jungen verliebt. Er ist muslimisch. Sie müssen ihre Liebe verstecken. In einem Indien, in dem Premierminister Modi für seine nationalistische, hinduistische und antimuslimische Politik bekannt ist. Nach der Wahl in Indien in diesem Jahr haben sich die Machtverhältnisse etwas verschoben, weil Modi und seine Partei keine absolute Mehrheit gewonnen haben und er eine Koalition bilden musste. Muslime in Indien schöpften Hoffnung. Zu Recht. Wie sieht die Situation für Muslime jetzt aus?
Es ist schwer zu sagen, weil jeder Staat eine andere Regierung und eine andere Politik hat. Das heißt, wir sehen die Auswirkungen in den verschiedenen Staaten auf unterschiedliche Art und Weise. Aber insgesamt gibt es natürlich eine allgemein islamfeindliche Haltung bei einer nationalistischen Regierung, die eher hinduistisch geprägt ist.
Wie tief ist die antimuslimische Stimmung in der hinduistischen Bevölkerung verankert, insbesondere wenn es um die Ehe geht?
You know, this thing about love and marriage is a big issue in India when it comes to the question of identity.
Liebe und Ehe sind in Indien ein großes Thema, besonders wenn es um Fragen der Identität geht, sei es als Muslim oder als Angehöriger einer anderen Kaste. Beides führt dazu, dass Familien nicht offen sind für interreligiöse Ehen oder Ehen zwischen den Kasten. Selbst heute ist das nicht einfach. Für Anu ist das also so oder so kompliziert. Und da der allgemeine Zeitgeist eher islamfeindlich ist, erhöht es den Druck für sie und gibt den Menschen freie Hand, offen voreingenommen zu sein.
It adds more pressure and problems and gives a free rein for people to openly be bigoted.
Auch Anus Freundinnen haben Probleme damit, als sie herausfinden, dass Anu einen Freund hat. Insgesamt wird im Film jedoch deutlich, dass es sich um eine Geschichte über weibliche Solidarität handelt. Warum war Ihnen dieser Aspekt so wichtig?
I think as friendship for me is a very interesting relationship.
Freundschaft ist für mich eine sehr interessante Beziehung. In Indien oder vielleicht überall sind die anderen Beziehungen extrem stark definiert. Sei es die Beziehung einer Mutter zur Tochter oder eines Ehemannes zur Ehefrau. Eine Freundschaft ist nicht so genau definiert. Und wenn etwas nicht genau definiert ist, dann eröffnet das viele Möglichkeiten. Zum Beispiel die, über Unterschiede in der Identität hinwegzugehen. Für mich ist Freundschaft ein Ort des Wachstums und der Möglichkeiten, insbesondere in einem Land, in dem alles andere so stark definiert ist. Und je älter ich werde, desto mehr sind meine Freunde meine Familie.
Was die Dreharbeiten in Mumbai angeht, Mumbai ist das Zentrum der Bollywood-Filmproduktion mit großem Budget. Wie schwierig war es für eine unabhängige Produktion wie Ihre, dort einen Film zu drehen?
It's very expensive, firstly, because, like you said, Mumbai is a very shooting city.
Zunächst einmal ist es sehr teuer. Wie Sie bereits sagten, ist Mumbai eine Stadt, in der viel gedreht wird. Eine Straße zu sperren, hätte unsere Mittel bei weitem überstiegen. Wir haben also beschlossen, wenn wir das Gefühl von Mumbai einfangen wollten, die Aussicht auf einen Markt oder eine belebte Straße, dann nehmen wir einfach eine sehr kleine Canon-Kamera, die wie eine Touristenkamera aussieht. Wir waren nur zu dritt oder viert und haben gefilmt, als würden wir einen Dokumentarfilm drehen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich beim Filmen freier gefühlt. Die Realität bietet so viel mehr, als man sich vorstellen kann. Ich hätte der Straße, auf der Anu und ihr Freund Kebabs essen, zum Beispiel nicht gerecht werden können, wenn ich nicht auf diese Weise gefilmt hätte.
Glauben Sie, dass es einfacher ist, auf diese Weise zu drehen, wenn man, wie Sie, auch mit dem Dokumentarfilm Erfahrung hat?
Auf jeden Fall. Als ich auf der Filmhochschule war, haben wir sowohl Spiel- als auch Dokumentarfilme studiert. Und als ich meinen vorherigen Film gedreht habe, wurde ich freier in der Art und Weise, wie ich gedreht und über die Bildgestaltung nachgedacht habe. Und das spiegelt sich meiner Meinung nach in diesem Film wider.
Glauben Sie, dass es mit all der Aufmerksamkeit, die Sie in diesem Jahr erhalten haben und wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit erhalten werden, bei Ihrem nächsten Film einfacher wird?
I don't know.
Ich weiß es nicht. Man kann nur hoffen, dass es sich irgendwie auszahlt.
Die indische Regisseurin Payal Kapadia, ihr bezaubernder Film All We Imagine Is Light kommt am Donnerstag bei uns in die Kinos. Ziemlich genau 30 Jahre ist es her, da kam der Disney-Zeichentrickfilm Der König der Löwen in die Kinos und wurde zu einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Vor 5 Jahren dann gab es ein fotorealistisch aussehendes, komplett am Computer entstandenes Remake. Und nun startet mit Mufasa, der König der Löwen, am Donnerstag ein Prequel.
Es ist soweit!
Das ist unser Moment!
Hakuna Mufasa, diesen Namen sag ich gern.
Ein Ausschnitt aus Mufasa, der König der Löwen, inszeniert von niemandem anderem als Barry Jenkins, dem Regisseur, der für sein Coming-of-Age-Drama Moonlight 2017 unter anderem einen Oscar als bester Film bekommen hat. Es ist ein bisschen ein merkwürdiges Prozedere, dass Disney einigen JournalistInnen nur 40 Minuten des neuen Films gezeigt hat, bevor die dann ein Interview mit Barry Jenkins führen konnten. Aber es ist so, den ganzen Film Mufasa gibt's für die Presse erst am Montag zu sehen. Im Studio ist jetzt mein Kollege Patrick Heidmann. Patrick, wir sprechen also über diese 40 Minuten und den Hintergrund zu dieser Verfilmung von Mufasa, der König der Löwen. Nun gibt's ja schon einige Verfilmungen. Warum jetzt noch ein Ableger?
Die einfache Antwort ist natürlich einfach Gier, würde ich mal sagen, um es so herunterzubrechen. Hollywood und Disney im Speziellen können es natürlich einfach nicht lassen, ihre etablierten und erfolgreichen Marken und Geschichten immer und immer wieder auszuschlachten. Vor 5 Jahren, das klappte nur bedingt, würde ich sagen, mit dem Remake damals, auch wenn das kein totaler Flop war, aber richtig geliebt hat den Film niemand. Und jetzt haben sie eben versucht, einen anderen Weg zu gehen. Und Mufasa, der König der Löwen, ist nun quasi Fortsetzung und Vorgeschichte gleichermaßen. Es gibt eine Rahmenhandlung, da treffen wir alte Bekannte, also Simba und seine Frau Nala haben mittlerweile selbst eine Tochter, Timon und Pumba tauchen wieder auf, all diese bekannten Figuren. Und dann wird aber erzählt die Geschichte von Mufasa, der im Original der stolze Löwenpapa war, der dann tragisch zu Tode kommt. Er ist jetzt hier ein junger Löwe, der von seiner Familie getrennt wird und den gleichaltrigen Taka kennenlernt, mit dem er sich schnell anfreundet und in dessen Familie er dann groß wird. Aus Taka wird später Scar und wie das Verhältnis der Brüder weitergeht, ahnen, also alle, die den König der Löwen kennen.
Aha, okay. Nun habe ich es ja schon erwähnt, Regisseur ist Barry Jenkins, ein Mann hinter wirklich kleinen, feinen Filmen, eigentlich wie im Moonlight oder Beale Street. Der ehrlich gesagt jetzt nicht wie jemand wirkte, der Lust auf die große Mainstream-Maschinerie von Disney hatte, oder?
Ja, das habe ich ihn natürlich auch gefragt. Und tatsächlich war seine erste Antwort wohl nein. Das möchte ich nicht machen, bis er dann überlegt hat, vielleicht ist das doch ein bisschen snobistisch und diese Vorbehalte, die ich gegen das Mainstream-Kino habe, ein bisschen gestrig. Schließlich ist er selber, wie wir in diesem Alter alle, mit solchem Kino ja auch groß geworden. Und dann hat er sich das Drehbuch eben doch mal angeguckt und festgestellt, jemand, der Moonlight gemacht hat, ist vielleicht genau der Richtige.
If I was to describe what happens, the journey the main character in Moonlight goes on and the journey the main character in this film, Mufasa, goes on.
Wenn ich Ihnen die Entwicklung des Protagonisten aus Moonlight beschreibe und die des Protagonisten aus Mufasa, ohne die Namen zu erwähnen, könnte man die beiden Geschichten fast verwechseln. In beiden Filmen kommt es sogar in den ersten 15 Minuten zu einem Ereignis, bei dem Wasser eine große Rolle spielt, das den jungen Helden grundlegend verändert und ihn zu einem ganz neuen Lebensweg führt. Beide Protagonisten fühlen sich außerdem als Außenseiter und entwurzelt. Und auch die fehlende Vaterfigur gibt es in Moonlight, genauso wie in Mufasa.
Amongst his own, you know, because he's dislodged, because he doesn't have a parental figure, that could be Moonlight or Mufasa.
Er fühlte sich auch selbst angesprochen davon, dass es da um Familien und Wahlfamilien vor allem geht in diesem Film, weil das sind Themen, die er selbst immer schon in sich trägt und die er auch persönlich erlebt hat. Und deswegen dachte er, warum nicht?
Okay, thematisch verstehe ich. Es ist aber auch jetzt ein Film, wo ein großes Maß an Technologie zum Einsatz kommt und mit nicht so richtig vergleichbar ist eigentlich. Was interessiert denn Barry Jenkins daran?
Ja, er hat, als ich ihn das gefragt habe, auch gleich zu bedenken gegeben, er hat schon auch was Großes vorher gemacht, nämlich seine Serie The Underground Railroad. Das war schon auch eine sehr aufwendige Produktion. Tatsächlich aber eben nicht mit so viel Computergedöns, nenne ich es jetzt mal. Das war dann doch was anderes. Und ich fand es interessant, was er gesagt hat, wie Disney ihn da quasi rangelockt hat. Die haben nämlich gesagt, such dir doch am Anfang mal 30 Sekunden im Drehbuch aus und die machen wir mal. Die setzen wir mal um, dann siehst du das ganze Verfahren, wie man dieses fotorealistische Animationszeug umsetzt. Und das haben sie dann auch gemacht. Und dann war er angefixt.
I think that's a good thing for filmmakers. I think the whole beauty of being human is that, you know, we are conscious, sentient beings and we can dream things.
Ich glaube, für uns Filmemacher ist es etwas Gutes. Das Schöne am Menschsein ist doch, dass wir intelligente Wesen mit einem Bewusstsein sind und uns Dinge erträumen können. Und mit Hilfe dieser Technologien können wir diese Träume tatsächlich teilen. Deswegen finde ich es wundervoll, dass wir mit der Technik heute jedes Bild irgendwie herstellen können. Das heißt nicht, dass jedes dieser Werkzeuge auch immer zum Einsatz kommen muss. Eine Geschichte wie die von Moonlight würde beispielsweise mit dieser Technologie nicht unbedingt funktionieren. Und natürlich wäre es cool, mit Kameras in die Wildnis zu ziehen und Löwen dazu zu bringen, zu singen und zu tanzen. Aber das ist wohl eher unwahrscheinlich. Heißt das jedoch, dass wir keine Filme mit singenden und tanzenden Löwen haben sollten?
Eher eine rhetorische Frage von Barry Jenkins, denn wir wissen, es gibt jetzt singende und tanzende Löwen. Patrick, du hattest erwähnt, dass Disney ja offensichtlich auch Barry Jenkins umgarnt hat, dass er es macht. Das ist ja irgendwie was wir häufiger jetzt finden sehen in Hollywood, dass die großen Blockbuster-Produktionen, dass man da Regisseure sucht, die eher so aus dem Independent-Bereich kommen, aus dem Arthouse-Bereich. Bleibt die Frage, ob das funktioniert. Also basierend auf den 40 Minuten, die vorab zu sehen waren, darf man sich denn freuen auf Mufasa, der König der Löwen, oder hat Jenkins sich am Ende doch vielleicht verhoben?
Das ist natürlich sehr schwer zu sagen, wenn der ganze Film dann doch mindestens noch dreimal so lang ist. Sagen wir es mal so, ich bin ganz optimistisch, dass das ganz schön geworden ist. Das, was wir gesehen haben, hat mir ganz gut gefallen. Ich finde es auch toll, dass Jenkins sein ganzes Team mitbringen durfte. Langjährige Mitstreiter wie sein Kameramann James Laxton oder seine Editorin Joy McMillan haben wieder mitgearbeitet. Für die Songs, die diesmal auch wieder sehr präsent sind, hat er zwar nicht Elton John, aber dafür Lin-Manuel Miranda geholt, der ja schon für viele Filme tolle Songs geschrieben hat und vom Broadway kommt.
Und das großartige Hamilton gemacht hat.
Ganz genau, Hamilton. Und das scheint alles ganz gut zu funktionieren. Ich finde auch, die Bilder sehen toll aus, besser als vor 5 Jahren. Also da ist wohl technisch auch nochmal echt was passiert. Sehr realistisch eben. Und mich freut vor allem, dass sie dieses Mal einfach eine neue Geschichte erzählen oder zumindest eine nicht ganz so alt Bekannte. Trotzdem muss ich sagen, ich freue mich auch drauf, wenn Barry Jenkins danach wieder was ganz Eigenes machen wird. Und wie er mir im Interview verraten hat, er selbst freut sich nach 4 Jahren Arbeit an Mufasa, der König der Löwen, auch drauf.
Okay, aber ab Donnerstag erstmal dann in voller Länge im Kino zu sehen, das neue Disney-Spektakel in der Regie von Barry Jenkins, Mufasa, der König der Löwen. Ich habe darüber mit Patrick Heidmann gesprochen. Die syrische Filmszene in Deutschland ist groß. Hunderte syrische Kunstschaffende leben alleine in Berlin. Der Umsturz in Syrien hat auch bei ihnen Euphorie ausgelöst. Manche wollen jetzt so schnell wie möglich zurück nach Syrien, um zu dokumentieren, was im Land los ist. Andere zögern, weil ihnen die Situation doch zu unsicher ist. Auf jeden Fall gibt es jetzt schon eine fast symbiotische Verbindung zwischen Syrien und Deutschland, was das Kino angeht. Christian Berndt über syrische Filmschaffende und ihren Blick auf den ungewissen Aufbruch in ihrer alten Heimat.
Die Menge jubelt Abdul Basset Asarou zu. Der junge syrische Fußballnationalspieler wurde 2011 zum Gesicht des Aufstandes gegen Diktator Assad. Der syrische Dokumentarfilmer Talal Derki hat 2013 in seinem preisgekrönten Film Homs, ein zerstörter Traum über den syrischen Bürgerkrieg, Asarouds Wandlung vom charismatischen Rebellen zum radikalen islamistennahen Kämpfer nachgezeichnet. Es war der erste Kinofilm über den syrischen Bürgerkrieg, erzählt Talal Derki. Der Film zwang ihn ins Exil. Er lebt seit 2013 in Berlin. Über seine Bekanntschaft mit dem deutschen Produzenten Hans-Robert Eisenhower, der auch Homs, ein zerstörter Traum, koproduziert hat, fand Derki Kontakt zur deutschen Filmszene. Er ist überglücklich über den Sturz Assads, aber die offene Situation schafft auch neue Unsicherheiten. Für seine eigene Volksgruppe, die Kurden, könnte es gefährlich werden.
The most worries is not about Kurdish, because Kurdish also have their own army.
Der Kies größte Sorge gilt allerdings nicht den Kurden, denn sie hätten eine eigene Armee und könnten sich wehren. Gefahr drohe anderen Minderheiten und den Frauen, die unter einer islamistischen Regierung ihre Freiheiten verlieren könnten. Aber er ist optimistisch, dass es nicht so kommt.
I think people learn from all these mistakes.
Der Key glaubt, dass die Menschen lernen aus dem, was im Bürgerkrieg passiert ist. Viele waren im Ausland und würden neue Erfahrungen mitbringen. Der Key denkt im Moment nicht an Rückkehr, denn seit seinem Dokumentarfilm Of Fathers and Sons von 2017 wird er von Islamisten bedroht. Der Key porträtiert in der Oscar-nominierten deutsch-syrischen Koproduktion, die er undercover in Syrien gedreht hat, einen jungen Familienvater, der liebevoll mit seinen kleinen Söhnen umgeht, sie aber zugleich auf eine Zukunft als Krieger vorbereitet. Es ist ein hautnaher Einblick in die gewaltvolle Gedankenwelt islamistischer Kämpfer. Der Dokumentarfilmer Siad Kalsoum lebt ebenfalls in Berlin, würde aber gerne so bald wie möglich in Syrien drehen.
Definitely my duty as a filmmaker.
Es ist seine Pflicht als Filmemacher, jetzt bei seinem Volk zu sein und zu dokumentieren, was dort passiert, sagt Kalsoum. Er hat nach Beginn des Aufstandes 2011 The Immortal Sergeant gedreht. Der Dokumentarfilm wurde in Locarno ausgezeichnet und reflektiert seinen inneren Konflikt als zwangsrekrutierter Soldat der syrischen Armee. Als der Film herauskam, desertierte Kalsoum. 2014 kam er nach Berlin. Hier konnte er seinen im libanesischen Exil gedrehten Dokumentarfilm Taste of Cement fertigstellen, der von rechtlosen syrischen Flüchtlingen handelt, die auf Beiruter Baustellen schuften. Berlin hatte sofort eine besondere Wirkung auf ihn.
The whole city, I see it as a metaphor, like Berlin is a war museum.
Berlin wirkt wie ein einziges Kriegsmuseum, meint Kalsoum. Überall sind Spuren des Krieges sichtbar. Als Syrer müsse man hier sofort an die eigene Heimat denken. Etwa 300 syrische Kunstschaffende leben in der Stadt, so Kalsoum. Filmisch sei inzwischen eine untrennbare Verbindung zwischen Damaskus und Berlin entstanden. Er dreht gerade seinen ersten Spielfilm in Berlin.
It's a journey about a Syrian guy.
Der Film handelt von einem syrischen Fotografen, der in Berlin ankommt und hier von seinen Kriegstraumata heimgesucht wird. Auch der Experimentalfilmer Khaled Abdul-Wahed hat schnell Kontakte zur Kunstszene bekommen, als er über eine Einladung als Künstler vor 10 Jahren nach Deutschland kam.
Actually, without the artist circles I met in Berlin immediately.
Ohne die warmherzige Aufnahme in der Berliner Kunstszene wäre er nie so gut angekommen, sagt Abdul-Wahed. Sie wurde zu seiner Familie. Auch er ist überglücklich über den Sturz der Diktatur, aber was die Zukunft Syriens betrifft, ist er unsicher. Einerseits würde Abdul Wahed jetzt liebend gern in Syrien sein, aber auf Dauer könnte er wohl nicht dort leben, sagt er. In seinem Werk reflektiert Abdul Wahed die Exilsituation. Im Film Background von 2023 verbindet er die Erinnerungen seines Vaters, der als Austauschstudent in den 50er Jahren nach Leipzig kam, mit der eigenen Emigration. Auch Abdul Wahed lebt heute in Leipzig, einer Stadt, die er aus den vielen Erzählungen des Vaters kannte.
I lost all hope to bring him to Germany or to Europe.
Abdul Wahed hat angefangen, den Film zu drehen, als er alle Hoffnung verloren hatte, seinen mittlerweile verstorbenen Vater nach Deutschland zu holen. Seinen Film, erzählt er, hat ihm ermöglicht, sich mit dem Vater, seiner verlorenen Heimat und auch der Geschichte der neuen deutschen Heimat zu verbinden. Zwischen Deutschland und Syrien hat sich eine sehr vitale, cineastische Verbindung entwickelt, die vielleicht auch eine Rolle spielt, wenn es darum geht, das Kino in Syrien wieder aufzubauen.
Christian Berndt mit Reaktionen aus der großen syrischen Filmszene in Deutschland zum Umsturz in Syrien. Er ist der ultimative Held. Kein Leben wurde öfter verfilmt als das von Jesus, sei es als Stummfilm, als Komödie wie Das Leben des Brian oder als großes Drama wie Mel Gibsons Die Passion Christi. Was das Kino aus Jesus gemacht hat und was es über die Zeit aussagt, das zeigt ein neuer Dokumentarfilm. Jesus Goes to Hollywood heißt dieser Dokumentarfilm, der zu Weihnachten bei Arte läuft. Der Regisseur ist Norbert Buse und ich freue mich, dass er jetzt hier bei uns im Studio ist. Guten Tag.
Ja, ich grüße Sie. Hallo.
Ja, haben Sie eigentlich nach der Beschäftigung gerade auch mit den vielen Filmen, die Sie jetzt gesichtet haben, haben Sie einen Lieblingsfilm über Jesus?
Ja, es ist auf jeden Fall Monty Pythons Leben des Brian. Ist eigentlich ja gar kein Film über Jesus, sondern über die Zeit, in der Jesus gelebt hat, aber eben auf eine Art sehr erhellend gemacht und produziert damals.
Was gilt eigentlich als der erste Film über Jesus? Es gibt ja so wahnsinnig viele. Wann beginnt die Geschichte?
Eigentlich seitdem Filme gemacht werden. Die Brüder Lumière haben in Frankreich bereits einen Jesusfilm gemacht. Das war, glaube ich, 1898. In New York fast zeitgleich entsteht auch ein Jesusfilm, Die Passion Christi nach Oberammergau, Vorbild. Das heißt, man hat das, was in Oberammergau jede 10 Jahre stattfindet, einfach abgefilmt auf einem Dach in New York, auf einem Hoteldach. Und das war damals dann schon ein Kassenerfolg, ein Kassenschlager. Also über 100 Jahre ist das her.
Es ist ja interessant, wie Filme eine Figur Jesus darstellen, eine Figur, von der es keine überlieferten Bilder gibt. Sie zeigen, wie der Film sich anfangs bei Darstellungen der Kunstgeschichte bedient hat und die Kirche eigentlich mit dem Film auch ja sozusagen ihre Monopolstellung bei der Deutung des Bildes von Jesus verloren hat. Das heißt also, wie war am Anfang das Verhältnis von der Kirche zum Film?
Na, die Kirche hat natürlich versucht, Einfluss zu nehmen und die Filmemacher haben sich an den Vorbildern, die die Kirche und die Künstler hervorgebracht haben in der damaligen Zeit, bedient. Das sind zwei Dinge, die ganz wichtig sind, glaube ich. Einmal ist es der Kreuzweg, die Passionsgeschichte Christi, die ja entstanden ist, deshalb, weil man im Heiligen Land nicht mehr die Leidensgeschichte Jesus abgehen konnte. Das waren ja Pilger, die früher dorthin gegangen sind und die Leidensgeschichte Jesus nochmal vor Ort miterleben wollten. Man hat das dann importiert, insofern, dass man das, was da passiert ist, als Passionsgeschichte, als Kreuzweg abgebildet hat. Und diese Dramaturgie des Kreuzweges haben auch die Filmemacher übernommen. Also sie haben dann diese Leidensgeschichte ja in Szene gesetzt und das hat man schon in der Kirchengeschichte abgebildet im Kreuzweg. Das ist das eine. Und zum anderen, ich denke, dass dieser Typus vom Hirten, was ja auch von der Kirche stark beeinflusst war, dieses Bild, das hat man auch in den Anfangsjahren übernommen. Also dieser barmherzige Jesus.
Und Sie zeigen ja auch im Film, dass ja auch der Film am Anfang durchaus ein Interesse hatte, sich der Geschichte Jesu zu widmen, auch um ernst genommen zu werden, oder?
Genau, weil Kino der damaligen Zeit war ja ein Jahrmarktskino, ne? Das hat man so auf dem Jahrmarkt gezeigt, also es hatte wenig Reputation. Und da bediente man sich eben der Jesusgeschichte und wusste, damit hatte man eine Reputation, eine Anerkennung. Das war ganz wichtig in den Anfangsjahren des Kinos in Hollywood, ja.
Wie viel erzählen die Filme denn eigentlich von der Vergangenheit, um in Wirklichkeit auch von der Gegenwart zu erzählen? Also wie gut lässt sich in Filmen der Zeitgeist ablesen?
Der Zeitgeist spielt eine ganz große Rolle bei den Verfilmungen. Das sieht man schon bei den Anfängen der Jesus-Verfilmung. Das war ja eine Zeit, wo die Volksfrömmigkeit noch sehr groß war. Das heißt, die Menschen haben eine ganz starke Affinität zum christlichen Glauben gehabt. Und das haben die Filmemacher aufgenommen. Die haben einen sehr göttlichen Jesus gezeigt, einen Jesus im weißen Gewand. Sie haben Bibelzitate während des Films eingebracht, um auch die Glaubwürdigkeit hervorzuheben. Später dann wandelte sich dieses Jesusbild, aber es blieb trotzdem immer Teil der Zeitgeschichte. Also wenn wir zum Beispiel Jesus Christ Superstar nehmen, was ja in den 70er Jahren verfilmt wurde, das war damals diese Flower Power Zeit, die jungen Leute, die in Schlaghosen unterwegs waren und Strickjacken, und auch in diesem Jesusfilm sieht man das sehr gut abgebildet. Also der Zeitgeist spielt eine ganz große Rolle bei den Jesus-Verfilmungen.
Sie haben eben erwähnt, das Gewand. Wenn wir jetzt von den Kostümen sprechen, Sie sind auch nach Rom gefahren, ja, in einer Agentur, die Kostüme herstellt. Sie sprachen eben von den weißen Gewändern. Wie sind denn die unterschiedlichen Gewänder dargestellt im Film?
Ja, in den Anfangsjahren der Verfilmung wurde ja der göttliche Jesus, also der Gottessohn Jesus, im Vordergrund gestellt. Und da kann man sehen, dass die Gewänder, die waren weiß, die waren unbefleckt. Jesus am Kreuz hat überhaupt keinen einzigen Blutstropfen. Und im Laufe der Geschichte der Jesus-Verfilmung wandelte sich dieses Gewand Jesu und der Jesu wurde menschlicher. Also in den letzten Jesus-Verfilmungen hat Jesus oft so ein Leingewand an aus Naturstoffen und auch das Blut wird viel stärker in den Vordergrund gestellt. Also dass der Mensch Jesu blutet, wie ein Mensch blutet, leidet wie ein Mensch. Das wird viel deutlicher gezeigt und das kann man anhand der Gewänder, die sich eben in den letzten 100 Jahren immer wieder gewandelt haben, hin zu einem menschlicheren Jesus sehr gut zeigen.
Und was überhaupt jetzt abgesehen von dem Kostüm das äußere Jesus angeht, also das Gesicht, die Haarfrisur, was hat sich da gewandelt?
Na, in den Anfängen der Jesus-Verfilmung war dieser Jesus ein mitteleuropäischer, gut aussehender Mann. Und das hat sich durchgezogen bis in die 60er Jahre. Um nochmal auf Jesus Christus Superstar zurückzukommen, das war ein kalifornischer Surferboy, den man da als Jesus-Darsteller genommen hat. Das ginge heute so nicht mehr. Wir sehen den jetzt schon eher als jemand, der aus dieser Kultur des Nahen Ostens stammt und nicht aus Mitteleuropa, aus Italien oder aus Amerika von mir aus. So, das ist ja auch eine Entwicklung, die wir durchgemacht haben kulturell.
Wenn wir noch mal so ein bisschen an die Anfänge gucken oder zumindest ins 20. Jahrhundert, es sind ja auch teilweise so Monumentalfilme, wenn wir etwa an Ben-Hur denken. Wann hat sich eigentlich gezeigt, dass die Geschichte von Jesus auch rentabel ist zu verfilmen?
Die war von Anfang an rentabel und ich denke, das war mit ein Punkt, warum sich Filmemacher damals gerade in Hollywood dazu entschieden haben, diese Geschichte zu verfilmen. Die haben gesehen, es gibt ein großes Publikum, das bedient werden möchte. Deshalb waren auch diese Filme eben bibelkonform. Die haben dem entsprochen, was, glaube ich, Gläubige in dieser Figur, in dieser Geschichte gesehen haben. Und so fing man früh an, damit ganz gut Geld zu verdienen in Hollywood. Nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ja die Studios Probleme hatten, überhaupt weiter zu existieren, hat man sich beispielsweise wieder an diese Jesus-Geschichte König der Könige, die 1927 verfilmt wurde, extrem erfolgreich war, erinnert, hat das wieder aufgelegt, wieder Erfolg gehabt. Ben-Hur war auch ein großer Erfolg, der dazu geführt hat, dass in Hollywood die Kassen wieder gefüllt waren der Studios. Nicht jeder Film danach war Kassenschlager, aber es gibt ein Publikum, was da ist, auch heute, gerade in Amerika, und die bekommen ihren Jesusfilm und die gucken ihn auch gerne.
Und die bekommen ihren Jesusfilm. Es gibt ja unterschiedliche inhaltliche Zugänge, aber was ist denn das, was das Publikum antreibt, beziehungsweise was die Filme dann darstellen? Hat das Kino dazu beigetragen, in irgendeiner Form Jesus besser zu verstehen?
Ich glaube, dass Filmemacher wie Scorsese oder auch Mel Gibson, dessen Jesusfilm ja sehr umstritten war, diesen Film gemacht haben, weil sie wollten, dass man Jesus besser versteht. Das sind ja tiefgläubige Menschen gewesen. Scorsese ist ein katholisch erzogener Mensch. Mel Gibson kommt auch aus einem stark konservativen, christlich geprägten Elternhaus. Wenn man bei den Filmemachern, bei den Regisseuren näher hinguckt, sieht man oft eben auch Überzeugungstäter. Also denen das wichtig ist, dass diese Geschichte zu erzählen. Sie anders zu erzählen, um sie vielleicht auch aufzubrechen. Scorsese beispielsweise hat ja diesen Jesus auf eine bestimmte Art sehr menschlich gezeigt. Hier im
auch als sexuelles Wesen.
Genau, auch als Mann, der Kinder zeugt und eine Frau liebt. Aber am Ende dann ruht er da doch zurück und sagt, nein, das war jetzt nur eine Vision, liebe Leute. Jesus hat einen Auftrag und den erfüllt er auch. Und was ist eben auch interessant, wenn man diese Geschichte der Jesus-Verfilmungen sieht, dann erkennt man, dass bei den großen Produktionen, gerade Hollywood-Produktionen, immer Jesus eben auch als Gottes Sohn, als Gott erzählt wird. Das heißt, das, was man erwartet, vielleicht als Zuschauer, dass wir da eine neue Geschichte über Jesus, vielleicht als historischen Jesus eben auch erzählt bekommen, da wird man enttäuscht. Ich war ja in Hollywood und habe Paul Verhoeven getroffen, der ja bekannt ist für seine Blockbuster-Hollywood-Filme wie Basic Instincts und so weiter. Und das war sehr interessant, weil er eben genau das machen wollte. Also er wollte einen historischen Jesus erzählen, der nicht Gottes Sohn ist, sondern der ganz Mensch ist, also der historische Jesus, soweit wir das wissen, wer er war und so. Und dafür hat er kein Geld bekommen, weil natürlich, denke ich, das ist meine Vermutung, Hollywood oder die Produzenten von Hollywood denken, das wird ein Riesenskandal, das kriegen wir so nicht durch. Und zum anderen vielleicht auch, weil sie denken, es gibt gar nicht genügend Zuschauer, die das noch interessiert. Und das ist gerade in Amerika, haben wir ja ungefähr 40 Millionen Menschen, die eher in eine sehr strenge religiöse Richtung gehen, um es mal vorsichtig auszudrücken, die sind immer bereit, dann zu protestieren, wenn in großen Jesus-Verfilmungen dieser Gottessohn scheinbar nicht gezeigt wird oder zu kurz kommt, wenn es nicht bibeltreu ist, was Regisseure da versuchen in ihren filmischen Umsetzungen, so wie das eben in den 20er, 30er, 50er Jahren noch war. Da hat man die Bibel wirklich als Drehbuchvorlage genommen und eins zu eins umgesetzt. Selbst Pasolini, der ja als Atheist und Marxist kein Gläubiger war, hat die Bibel, hat das Matthäus-Evangelium genommen und hat das abgefilmt. Jesus dann in den Vordergrund gestellt als Sozialreformer, was auch wiederum, wir waren vorhin beim Zeitgeist, eben sehr zeitgeistig waren, es waren die 60er Jahre. Wir müssen diese Person Jesus öffnen für diese Welt. Ja? Was hat die hier zu tun? Mhm. Sie muss eine Revolution anzetteln, ja? Muss die sozialen Bedingungen ändern zum Guten hin. Und genau, also das war sehr zeitgeistig, was Pasolini gemacht hat. Aber auch Pasolini, um dann den Bogen zu finden, hat Jesus als Gottes Sohn, also gezeigt, hat das, was in der Bibel steht, was die Kirche dann irgendwann auch beschlossen hat im Konzil, das war im 5. Jahrhundert. Jesus ist Gott und Mensch. Also diese beiden Dinge, die da zusammenkommen, die ja schwer zu verstehen sind, aber da hat das die Kirche beschlossen und seitdem gibt es eben auch Filme genau dazu.
Genau, und die Filme, die etwas anderes noch erzählen, die führten dann zu den Skandalen, die Sie auch angesprochen haben, wie Martin Scorsese's Die letzte Versuchung. Aber lassen Sie uns nochmal zu Pasolini kommen, denn der ist noch in anderer Hinsicht interessant, was Sie im Film dann auch zeigen. Der hat nämlich einen Ort sehr berühmt gemacht, in dem er gedreht hat, die Felsenstadt Matera in Süditalien, Ort, der mit seiner alten Bebauung an das biblische Palästina erinnert. Der ist wirklich zu einem zentralen Drehort geworden für auch weitere Bibelverfilmungen, oder?
Ja, was auch nicht erstaunlich ist. Also Pasolini ist 63 losgefahren ins Heilige Land und dachte, also ich will einen authentischen Jesus zeigen, also fahre ich dahin, wo Jesus geboren und gestorben ist. Und war da lange unterwegs und hat aber festgestellt, das ist nicht das, was ich mir so als Jesusland vorstelle. Das ist, wirkt nicht authentisch. Israel war damals auch schon ein modernes Land und ging dann ganz frustriert zurück nach Rom und hat dann durch Freunde ein Bildbuch bekommen, wo Menschen gezeigt wurden aus Matera. Das ist eine Stadt in der Region Basilicata. Das ist eine der ältesten Städte der Welt, wo die Menschen in den 60er Jahren zum Teil noch in Höhlen lebten. Und Pasolini ist dann dahin und hat gesagt, genau hier hat Jesus gelebt und wird Jesus sterben und hat auch die Menschen aus Matera dann als Statisten in seinen Film mit integriert, sicherlich auch aus Kostengründen, aber weil sie eben auch sehr authentisch wirkten, eben aus Menschen, die aus Palästina kommen. Und seitdem ist Matera tatsächlich die Bibelstadt schlechthin geworden.
Auch jetzt noch, ne? Es werden auch nach wie vor Filme dort gedreht, oder? Ja,
also der bekannteste Regisseur sicherlich ist Terrence Malick, der jetzt zuletzt dort war. Das war um das Jahr 2020 rum, wo Terrence Malick seinen neuen Film dort auch gedreht hat, der ja nächstes Jahr wahrscheinlich in die Kinos kommen wird.
Sie gehen auch auf die Gegenwart ein. Es gibt eine Serie bei Netflix, Messiah, die Sie beschreiben. Inwieweit ist denn die auch stellvertretend für so einen heutigen Zeitgeist in der Auseinandersetzung mit Jesus?
Diese Serie ist sehr interessant, weil der Autor Petroni in Australien sich überlegt hat, was würde es bedeuten, wenn Jesus heute in unsere Zivilisation käme? Wie würden Menschen darauf reagieren? Und da ist die CIA, die ihn eben als Unruhestifter verfolgt. Es gibt Anhänger in Amerika, die ihn als den neuen Messias sehen. Im Nahen Osten wird er auch als Befreier gesehen. Und diese ganze Gemengelage, die wird in dieser Netflix-Serie, kommt die zur Sprache. Und das finde ich sehr interessant, weil die Serie überlegt, wo stehen wir da eigentlich heute? Also wie stehen wir dieser Figur, dieses Jesus gegenüber, wie würden wir reagieren? Und da kommt alles zusammen.
Weil wir darüber sprachen, inwieweit sich das Interesse an der Auseinandersetzung mit Jesus vielleicht geändert hat. Ändert sie sich denn heutzutage? Ist das Interesse an Jesus ungebrochen?
Ja, das Interesse ist ungebrochen, auch wenn es jetzt vielleicht gerade nicht an erster Stelle steht. Aber Menschen sind ja auf der Suche. Die sind auf der Suche nach Sinn, auf der Suche nach einem Erlöser. Und da bietet die Figur Jesus viele hilfreiche Anhaltspunkte. Und ich glaube, wir werden auch in Zukunft sehr viele Jesus-Verfilmungen sehen. Ich wünsche mir, dass auch dieser historische Jesus da im Vordergrund stehen wird, irgendwann mal. Der nächste Film von Terrence Malick wird sicherlich auch diesen göttlichen Jesus zeigen, weil Terrence Malick selbst eben auch überzeugter Christ ist. Da werde ich nichts anderes erwarten, glaube ich.
Wenn man seine alten Filme sieht, dann würde einen das auch jetzt nicht überraschen. Also all das, worüber wir gesprochen haben, das können Sie sehen online in der Arte Mediathek ab dem 24. Dezember oder im linearen Programm am 25. Dezember ab 22.25 Uhr. Jesus Goes to Hollywood heißt der Dokumentarfilm. Regisseur ist Norbert Buse. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das Kino Arsenal in Berlin gehört zu den Adressen für Filmliebhaber und ist auch über Deutschlands Grenzen hinaus bekannt. Neben filmhistorischen Reihen und Premieren von Filmen, die keinen Verleih haben, verantwortet das Arsenal seit 1971 auch das internationale Forum des jungen Films bei der Berlinale. Seit 2000 hatte das Arsenal bzw. Institut für Film und Medienkunst, wie es heute heißt, seinen Sitz am Potsdamer Platz im Berliner Filmhaus im Sony Center zusammen mit der Deutschen Kinemathek, dem Museum für Film und Fernsehen und der Deutschen Film- und Fernsehakademie DFFB. Nun geht diese Zeit zu Ende. Die drei zusammengeführten Institutionen ziehen wieder auseinander. Morgen ist die letzte Vorführung und Matthias Dell war für uns noch einmal am Potsdamer Platz.
In den Verkehr vor dem Sony Center in Berlins Mitte mischen sich neuerdings Umzugswagen. Kisten werden durchs Filmhaus geschoben. Nur oben im 6. Stock, wo das Arsenal seine Büros hat, wird noch nicht gepackt.
Hier stehen die Umzugskartons, viele davon noch völlig unberührt, weil wir voll und ganz mit unserem Abschiedsprogramm zu tun haben.
Birgit Kohler leitet den Kinoprogrammbereich und war vor 25 Jahren schon dabei, als das Arsenal hier Büros und zwei Kinosäle im Untergeschoss bezog.
Es war natürlich sehr aufregend, aber es war gleichzeitig auch mit einigen Bedenken belastet. Der Potsdamer Platz war ja eine relativ unwirtliche Gegend und es gab ja auch Aversionen.
Aufregend war damals die Idee des Filmhauses. Nicht nur das Arsenal, sondern auch die Filmhochschule DFFB und die Deutsche Kinemathek, die hier das Film- und Fernsehmuseum eröffnete, zogen im Jahr 2000 an den neu bebauten Potsdamer Platz. Das Filmhaus war eine alte Idee aus Zeiten, als es die Mauer noch gab, wie der Filmkurator Florian Wüst erzählt.
Das kommt aus den 80er Jahren. Und dafür wurde dann wirklich ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Und die Idee war, sich jetzt erstmals um diese weltbekannte Brachfläche des Potsdamer Platz zu kümmern, planerisch. Warum nehmen wir das nicht quasi als räumlichen Ausgangspunkt für ein großes Filmzentrum, das diese drei Westberliner Institutionen vereinigt und dann noch erweitert?
Umgesetzt wurde der Plan dann aber erst im wiedervereinigten Berlin. Unter veränderten Vorzeichen.
Wie könnte das Zentrum einer Weltstadt im 21. Jahrhundert aussehen?
Der Sony-Konzern hatte das Gelände damals gekauft. Günstig, auch weil Platz für eine kulturelle Nutzung geschaffen werden musste. Das Filmhaus. Über die Kommerzialisierung des öffentlichen Raums machten sich seinerzeit die sogenannten A-Clips eines Kunstkollektivs lustig.
Großzügige Büroräume für unterschiedliche Unternehmen.
Auf 25 Jahre war die kulturelle Nutzung festgeschrieben. Die sind vorbei, deshalb löst sich das Filmhaus nun wieder auf. Florian Wüst.
Sony hat ja verkauft, aber die neuen EigentümerInnen hatten offensichtlich ebenso kein Interesse, diese kulturelle Nutzung fortzusetzen. Und auch die Mieterin des Filmhauses ebenso wenig, weil die räumlichen Gegebenheiten schon sehr ungünstig waren.
Wie Birgit Kohler bestätigt.
Für ein Haus, in dem die Kommunikation so wichtig ist, ist es hier wirklich eine sehr öde Gegend. Und wenn dann FilmemacherInnen aus aller Welt zu Gast waren, dann mussten wir eigentlich jeweils mit denen nach der Vorführung unbedingt dieses Quartier hier verlassen, weil wir natürlich auch nicht wollten, dass das der Eindruck bleibt, den sie von Berlin haben.
Und weil es am Potsdamer Platz mit seinen Shopping-Malls und Bürohäusern keine passende Bar oder Kneipe gab. Das wird am künftigen Standort im Berliner Wedding besser, wenn das Arsenal 2026 im Kulturquartier Silent Green eröffnen soll. Einem umgebauten Krematorium. Die DFFB zieht in die Nachbarschaft, das Cinema Transtopia ist schon da, der Kiez lebendig.
Und dann finde ich es einfach auch nochmal eine schöne Möglichkeit, auf eine Nachbarschaft zuzugehen als potenzielles Publikum und sich mit diesem Spagat auf der einen Seite Nachbarschaftskino zu machen und auf der anderen Seite weiterhin international vernetzt zu sein, damit kreativ umzugehen.
Bis das neue Kino fertig ist, heißt das Motto Arsenal on Location. Die Programme werden übergangsweise in anderen Kinos in Berlin und ganz Deutschland gezeigt. Zum Abschied vom Potsdamer Platz führte das Arsenal seit Anfang Dezember vor, was Kino alles kann.
Ja, herzlich willkommen von mir. Ich freue mich total, dass es so voll ist.
Zum Beispiel von sich selbst erzählen.
Was, glaube ich, etwas ganz Seltenes ist, dass man im Kino an einem Ort ist, über den die Filme, die man im Kino sieht, gerade laufen.
Sagt Michael Baute, der einen Abend mit Filmen über das Sony Center kuratiert hat.
Der nächste bitte. Der nächste bitte.
Im Kurzfilm Center von Niklas Büscher aus diesem Jahr geht's um Erschöpfung und wie man die behandeln kann.
Und dann sind die Figuren im Film irgendwie auch schon so ein bisschen so in die Brüche gekommen, genauso wie das Sony Center. Ich glaube, was mich interessiert hat, war schon, dass das auch wie so ein Körper ist irgendwie das Sony Center. Also, dass es irgendwie Sinn macht, dass ein Chiropraktiker da drin ist. Weil, ja, das Sony Center auch wie so ein deformierter Skelett ist, ja.
So könnte man am Ende doch noch fast sentimental werden in Bezug auf das kühle, leere, müde Sony Center am unwirtlichen Potsdamer Platz.
Die Zeit am Potsdamer Platz ist abgelaufen. Morgen findet der letzte Teil des Abschiedsprogramms vom Arsenal statt. Stanley Kubricks Barry Lyndon unter dem Motto Kino kann Opulenz. Und das war es heute auch mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast über die Deutschlandfunk-App. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.